diesen Text aus Markus Kapitel 11. Markus 11. Letzten Sonntag war Jörg dran, hat auch über einen Text eine ganz starke Predigt gehalten, uns damit hineingenommen, in was hat es denn zu tun, als Jesus in den Tempel hineingeht und da kurzerhand mal alles ausräumt, also Jesus, wie man ihn so gar nicht kennt. Und eigentlich der heutige Text, da ist diese Tempelreinigung mittendrin. Unser heutiger Text, der fängt vor diesem Ereignis der Tempelreinigung an, dann kommt die Tempelreinigung und dann geht dieser Text weiter. Von diesem Feigenbaum, von dem da die Rede ist. Also im Grunde heißt es so ein bisschen, einen Hintergrund zu haben von dem, was letzten Sonntag war. Und da nehme ich euch da nochmal ein bisschen mit hinein, sonst könnt ihr auch die Predigt natürlich nochmal nachhören. Von der Kraft des Glaubens. Das ist dann eher so das Finale des heutigen Textes, aber es hängt auch mit diesem ganzen Text zusammen. Ich lese uns mal diesen Text und lasse diese Mittelpassage der Tempelreinigung aus. Aber das müsst ihr im Blick haben, dass das mittendrin steht. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren, doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll man von dir Feigen essen, das hörten auch seine Jünger. Dann geht er in den Tempel und am Abend gehen sie wieder nach Bethanien. Und dann am nächsten Tag, früh am nächsten Tag, kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor, und stürzt dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt, und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Das ist so dieser ganze Text im Zusammenhang. Und es ist, wie schon erwähnt, ich würde mal so sagen, eine der schwierigsten Passagen im Evangelium oder in den Evangelien, in den Berichten von Jesus. Das Handeln von Jesus ist doch heil und heilsbringend. Hier ist es ein Zeichen, dass plötzlich auf sein Wort hin etwas nicht gut wird, sondern verdorrt. Wie ist das nur zu verstehen? Dem wollen wir ein bisschen auf den Grund gehen. Wir können uns natürlich auch noch mit dem letzten Text beschäftigen, mit den letzten Worten der Berge versetzenden Kraft des Glaubens. Aber im Grunde hängt das doch irgendwie alles zusammen. Manche reduzieren ja manchmal auch solche Bibeltexte eben auf das, was ihnen gerade so gefällt. Ja, sprich zu diesem Berg, dass er weicht, dann weicht er. Und es wird von manchen dann fast zu etwas Formelhaften, so nach dem Motto, benutzt die richtigen Worte, dann wird es schon werden oder dann wird es werden. Aber wir alle wissen, im Leben passiert nicht immer alles, was wir uns wünschen. Unsere Erfahrung ist oft eine andere, sonst wäre Glauben und Leben aus dem Glauben ja wie so eine Wundertüte. Und gerade der heutige Text zeigt, dass manches Mal Dinge, auch die Kraft des Glaubens, etwas komplexer ist, als nur die richtigen Worte zu benutzen, sondern dass es etwas mit unserem ganzen Sein und Leben zu tun hat. Es gibt so viele Facetten, die in das Thema hineinwirken von der Kraft des Glaubens. Ich nehme ein ganz banales Beispiel. Verzeiht mir, wenn ich von meiner Motorrad rede, aber wir haben gestern eine Mopedtour gemacht. Und es war richtig schön. Wir waren eine ganze Gruppe, 6 Leute, einige aus unserer Gemeinde, andere auch nicht aus unserer Gemeinde, Freunde, die Benjamin mit eingeladen hatte. Und das ist einfach schön. Und wir haben immer wieder Pause gemacht, weil das ist ja auch gut, gell? Weil sonst fährt man ja nur und man redet nicht, man ist nur mit sich selber beschäftigt. Und das ist richtig gut gewesen. Aber wisst ihr, dass dieses Motorrad läuft, das hat ja nicht nur eine Komponente, sondern ganz viele Facetten. Und mit dem kann ich zwar keine Berge versetzen, aber Berge bezwingen. Und es macht richtig Freude und Spaß. Aber ich habe so dran gedacht, das sind so ganz viele Komponenten. Der Thomas, der wäre gern dabei gewesen, aber bei ihm hat irgendeine Komponente an seinem Fahrzeug versagt und deshalb konnte er da nicht mitfahren. Da funktioniert ganz viel, aber irgendetwas hat nicht gestimmt und dann hat es eben nicht funktioniert. Und ich glaube so, bei diesem Thema von der Kraft des Glaubens, das ist auch nicht nur, ich verwende das richtige Wort und dann wird es ja schon werden mit dem Glauben. Sondern ich glaube, dieser Text zeigt uns, dass das ein bisschen eine komplexere Thematik ist. Die Erzählung der Begegnung von Jesus mit dem Feigenbaum ist bei Markus eingebunden in die Tempelreinigung. Und deshalb müssen wir diese beiden Bilder oder diese beiden Ereignisse mal zusammennehmen. Weil nur dann macht das Ganze irgendwie auch Sinn. Tempelreinigung und der Feigenbaum. Erinnern wir uns an letzten Sonntag, warum hat Jesus den Tempel gereinigt? Warum? Weil dort alles Mögliche geschah, nur nicht das, wofür dieser Vorplatz des Tempels denn eigentlich da war. Erinnert ihr euch an dieses Bild? Und da gibt es diesen großen Vorplatz, ja, der Vorhof der Heiden, und der war mit allem Möglichen beschäftigt, mit aller möglichen Geschäftetreiberei, aber nicht, wofür ihn Gott eigentlich gedacht hat. Und Jesus fokussiert es genau darauf und sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, nicht nur für euch, sagt er, sondern für alle Völker. Und in der Situation hat uns Jörg mit hineingenommen, sodass auch wir in unserem Leben darauf achten, ne, ist, leben wir in dieser Bestimmung, die Gott für uns hat. Und da merken wir, ja, die Verantwortlichen im Judentum, sie hatten es versäumt, sie hatten alle möglichen Raum gegeben. Und so war dieser Vorhof eigentlich nicht mehr dieser Ort der Gottesbegegnung, vor allem auch für die Heiden. Und sie hatten somit versäumt, die Erfüllung dessen zu sein, was sie eigentlich sein sollten, nämlich ein Licht für die Nationen. Das lesen wir schon im Prophetenbuch Jesaja. Sie sollen ein Licht sein, ein Bethaus für alle Völker. Und nun, und das müssen wir wahrnehmen, nun kommt der, der das Ganze erfüllt. Nun kommt Jesus. Er ist eigentlich die Erfüllung dessen, wofür der Tempel steht. Nämlich, dass Menschen diesen Ort der Begegnung mit Gott haben. Das ist ja im Alten Testament und im Tempel nur ein Sinnbild. Und Jesus ist der, der das erfüllt, wofür der Tempel eigentlich nur symbolisch gesprochen da war. Und deshalb wird dieser Tempel weichen müssen. Davon redet Jesus ja auch. Wenn ihr dann Markus Kapitel 13 lest, dann merkt ihr, dass Jesus davon redet, als sie wieder nach Bethanien gehen, die Jünger sind beeindruckt von diesem gewaltigen Gebäude. Das ist ja beeindruckend. Dann sagt Jesus zu ihnen, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Warum? Weil der Tempel nicht mehr notwendig ist, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist. Weil dieses ganze Hinweisen auf die Notwendigkeit des Opfers in dem einen erfüllt wird, in Jesus Christus. Und diesen Hintergrund, der ist wichtig zum Verstehen dieses Textes. Kommen wir jetzt zu diesem Text des Feigenbaums. Wir befinden uns, ich erinnere nochmal daran, in den letzten Tagen vor der Gefangennahme und Kreuzigung von Jesus, die letzte Woche. Angespannte Stunden, und das ist an Jesus ganz sicher nicht nur spurlos vorübergegangen. Und in diesen Tagen hat er einen Rückzugsort und das ist Bethanien. Aber jeden Tag geht er mit seinen Jüngern nach Jerusalem. Jeden Tag schauen sie diese gewaltige Stadt und sehen sie vor sich liegen. Und an einer Stelle, da merken wir, wenn wir Lukas-Evangelium und auch Matthäus-Evangelium lesen, als Jesus nach Jerusalem geht, als er diese Stadt vor sich liegen sieht, was tut er? Er weint. Er weint. Weil es sagt, ich habe euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, so wollte ich euch sammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Und da merken wir, in seinem Herzen ist nicht irgendein Groll und Ärger, da ist ganz, ganz tiefes Erbarmen. Und dazwischen immer wieder die Auseinandersetzung mit den Pharisäern, er redet bildlich von ihnen als den bösen Weingärtner, die etwas in Anspruch nehmen, was ihnen eigentlich gar nicht gehört und am Ende sogar den Sohn umbringen. Und wir können uns vorstellen, dass diese letzten Tage für Jesus total herausfordernd waren, dass sein Herz beschwert war, die Menschen wollten nicht hören. Das Kreuz steht vor ihm, sein Handeln ist von einer gewissen Dringlichkeit geprägt. Und jetzt kommen wir zum Feigenbaum. Auf dem Weg nach Jerusalem hungert ihn. Jetzt fragen wir uns, warum hungert es ihn? Ja, entweder war es schon etwas später am Morgen, dann bekommst du wieder Hunger. Oder er hat nicht gefrühstückt. Ich frühstücke immer, die Katharina frühstückt nicht. Das heißt, so gegen 11, da hält sie es dann nicht mehr aus. Also so, und im Grunde, was immer bei Jesus jetzt war, aber er hatte auch ganz natürliche Bedürfnisse. Ihn hungerte. Und da sieht er einen Feigenbaum. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wir haben einen Feigenbaum seit letztem Jahr, den haben wir geschenkt bekommen, bei uns auf der Terrasse stehen. Und was macht der im Frühjahr? Der treibt nicht nur Blätter, sondern schon vor den Blättern treibt er eigentlich die Fruchtansätze. Wie ihr es auf diesem Bild seht, ne? Ja, das sind die Ansätze für die Frucht. Und die treibt er eigentlich schon mit der Entwicklung der Blätter oder sogar schon davor. Und jetzt sieht, ist ein bisschen arg dunkel, aber da seht ihr ganz viele Blätter und man sieht jetzt die Feigen, die siehst du ja kaum. Also die sind richtig versteckt unter den Blättern. Ja, wir haben so drei, denke ich, haben wir mal in unserem kleinen Bäumchen da dran. Und deshalb muss Jesus da ein bisschen näher hinschauen. Auf dem Weg hungert es ihn. Und wenn ein Feigenbaum im Frühjahr austreibt, dann treibt er immer auch diese Fruchtansätze. Und dies wird unmittelbar gefolgt von den Blättern. Es wäre also das Normale gewesen, selbst wenn die Feigen jetzt noch nicht reif sind, also unsere sind auch jetzt noch nicht reif. Ja, aber was Jesus hätte finden müssen an diesem Baum, wären Fruchtansätze. Das ist das Normale bei einem Feigenbaum. Und im Grunde ist das ein Bild dafür, was sucht Jesus beim Volk Israel. Er sucht noch nicht das Vollkommene, weil es Zeit für diese vollkommene Frucht noch gar nicht ist. Die kommt erst noch. Aber Jesus sucht die Ansätze. Er will etwas sehen, dass das, was er sagt, wovon er redet, dass das eingeht in die Herzen der Menschen. Und da merken wir, dass dieser Feigenbaum eigentlich symbolisch spricht, dieselbe Botschaft wie auch die Tempelreinigung, dieselbe Botschaft, nämlich die eine Botschaft, ich bin gekommen und ich suche einfach etwas in eurem Leben, etwas von diesem Ansatz eures Vertrauens, eures Glaubens. Und so wird der Feigenbaum zu einem Sinnbild dafür, was eigentlich bei ganz vielen im Volk Israel das Problem war, dass sie nicht glauben wollten an Jesus. Eingebettet, wie gesagt, in die Begebenheit der Tempelreinigung. Jesus geht zu diesem Feigenbaum und der sieht ganz verheißungsvoll aus. Der sieht sehr beeindruckend aus. Der ist voller Blätter. Und wenn dieser Baum voller Blätter ist, was darf ich dann erwarten? Ich darf erwarten, dass da schon irgendetwas von der Frucht sichtbar ist im Frühjahr. Das darf ich erwarten. Die ist noch nicht fertig, aber da ist etwas von dieser Frucht da. Und genauso auch bei dem Tempel. Wenn wir dieses Tempelbild anschauen, oh, sehr beeindruckend, total beeindruckend. Aber das Eigentliche, das, was Jesus sucht, das geistliche Leben, dieser Ort, wo Gottes Begegnung stattfindet, dieser Ort, wo Heiden und Juden gemeinsam diesem Gott begegnen, das war mit vielen anderen Dingen ausgefüllt worden. Und deshalb gehören diese beiden Bilder zusammen. Denn auch der Tempel, der sah sehr verheißungsvoll aus. Der Prunk- und Prachtbau des herodianischen Tempels, das sehen wir, das war gewaltig. Über 2 Jahrzehnte gebaut, um diesen Tempel zu erstellen, und er war zur Zeit Jesus noch nicht fertig. Und auch wenn das Äußere vielversprechend und verlockend aussah, verfehlte es seine eigentliche Aufgabe. Die eigentliche Bestimmung. Die Frucht, wozu dieser Tempel eigentlich da war, um Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Und der Feigenbaum ist ein Sinnbild für die geistliche Situation des Volkes Israels. Sie hatten von Gott alles geschenkt bekommen. Aber Jesus suchte bei ihnen eines vergeblich: den Glauben an ihn, an den Messias. Jesus sagt in Lukas 18, Vers 8, doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Und das ist, was er genau damals schon gesucht hat bei seinem Volk. Er findet keine Frucht, er findet keinen Glauben bei ihnen. So ist der Feigenbaum kein Gerichtsurteil, sondern er wird zu einem Sinnbild, wofür Israel steht. Dass eigentlich Frucht hätte sichtbar sein müssen, wenn auch nur im Ansatz, aber er keine Frucht findet. Jesus verwendet auch nicht das Wort Fluch, sondern Petrus am nächsten Tag verwendet dieses Wort. Fluch bedeutet auch nichts anderes, da hat etwas das verdient, was ihm eigentlich zusteht. Das ist, was dieses Wort dort bedeutet. Nie mehr soll jemand Frucht essen von dir. Auch das ist Heilsbedeutung. Weil von dem Tempel soll niemand mehr Frucht essen. Der Tempel hat keine Bedeutung mehr. Jesus ist die Erfüllung des Tempels. Wenn wir in den Hebräerbrief hineinschauen, ein für alle Mal, einmal ist Jesus geopfert worden. Alles andere war nur ein Sinnbild hin auf die Erfüllung in Jesus Christus. Und da merken wir, dass ein schwieriger Text vielleicht ein bisschen sich mehr erleuchtet, wenn wir sehen, dass Jesus das eine gesucht hat: Glauben, Vertrauen, auch wenn es nur ansatzweise war, auch wenn die Frucht noch nicht vollkommen ausgebildet war. Aber er wollte etwas sehen, dass sie seinem Wort Gehör schenken. Jesus sagt in Matthäus 7, nicht alle, die sagen, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und da merken wir, ja, Hosianna rufen und Halleluja, ne, das reicht nicht alleine aus. Es geht um dieses vertrauensvoll mit Jesus unterwegs sein. Freude, Frucht und Leben, auch das macht dieser Feigenbaum deutlich, ist nicht zu finden in anderen Dingen, sondern nur bei Jesus. Er ist die eigentliche Frucht, und Menschen suchen Frucht oft woanders. Wer lebt mit ihm, der wird Frucht bringen. Das sagt Jesus in Johannes 15. Wir werden gleich noch darauf zurückkommen. Jesus sucht also Frucht. Und da merken wir nicht was Vollendetes, denn das steht im Text, es war noch nicht die Zeit dafür, reife Feigen zu ernten. Dafür war die Zeit noch nicht. Aber es war die Zeit, etwas schon von diesen Früchten, die wachsen, die sich ganz entfalten, zu sehen. Und Jesus hungerte sinnbildlich für sichtbare Frucht der Reue, der Umkehr, der Annahme. Er sucht nach dieser Frucht des Vertrauens, des Glaubens in ihm. Der Schlüssel ist für alles andere. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt Jesus in Matthäus Kapitel 7. Und wie schon erwähnt, diese Frucht, die eigentlich darin besteht, den Willen des Vaters zu tun. Früchte sind für Jesus da, wo Menschen Gottes Wort achten. Und das ist, was Jesus in seinem Herzen so wehgetan hat, dass er gesagt hat, ich habe euch doch sammeln wollen. Ich war doch da, um euch einzuladen. Ich habe doch alles getan, um euch zu werben. Das ist eigentlich so nochmal so diese dramatische Aussage mit diesem Feigenbaum. Das ist ja so, boah, Jesus, wie kannst du das nur machen? Und da merken wir, er wollte nochmal was so deutlich ins Herz hineinsprechen. Ich bin doch da und möchte, dass ihr mir Vertrauen schenkt. Interessant ist Johannes Kapitel 15, den Text kennen wir gut, wo Jesus vom Weinstock und der Rebe spricht. Im Alten Testament werden die Früchte des Feigenbaums, des Weinstocks, ja, des Ölbaums, die werden ganz oft nebeneinander genannt. Warum? Das war Zeichen der Fruchtbarkeit und ist bis heute Zeichen der Fruchtbarkeit in diesen mehr klimatisch warmen Gegenden. Und so ist eben Weinstock und Feigenbaum sind eben Zeichen der Fruchtbarkeit. Und interessant ist, dass Jesus, Johannes Kapitel 15, das ist Teil der Abschiedsreden Jesu. Also das sind die Reden, die er mit seinen Jüngern gesprochen hat am letzten Abend vor seiner Gefangennahme. Und da kommt er nochmal zu diesem Thema Frucht. Wahrscheinlich hat die Jünger das noch beschäftigt. Dieser Feigenbaum, der da plötzlich verdorrt. Das hat sie beschäftigt, du liebe Zeit, Jesus. Und was sagt Jesus zu ihnen? Er redet vom Weinstock und von der Rebe und sagt, ja, ihr müsst es gar nicht produzieren, ihr müsst es gar nicht aus euch selber heraus irgendwie bringen. Sondern was sagt er zu ihnen? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und auch das sind wir doch wieder bei der Situation. Die Menschen haben gedacht, es geht ohne Jesus. Wir haben einen großen, beeindruckenden Tempel. Schau mal, was wir nicht alles leisten. Wie gut wir doch sind. Wie heilig und wie fromm und wie gerecht wir leben. Ohne Jesus. Und da sagt Jesus, nee, nee, keine Frucht. Und dann merken wir, es ist so dieses Werben allein bei mir, allein mit mir, allein aus mir heraus könnt ihr leben. Es ist dieses Werben, lebt mit mir. Also in keiner Form dieses Verurteilen. Es ist nur noch mal so dramatisch. Du musst ja manchmal, ne, Jesus hat alles schon getan, er hat alles geredet und er weiß, ich habe ja nimmer viel Zeit. Es sind die letzten Tage und da ist er nochmal dramaturgisch unterwegs. Gewaltige Drama, der Feigenbaum, die Tempelreinigung, um etwas deutlich zu machen. Da merken wir, Jesus wirbt, er wirbt um dieses Volk. Und interessant ist ja, das ist ja das Spannende an den Evangelien, dass du noch mehrmals auch was vom Feigenbaum. Es gibt ja noch eine andere Geschichte, Lukas Kapitel 18. Der Feigenbaum, 13, Kapitel 13, 6 bis 9. Der Feigenbaum, der auch keine Frucht bringt. Und er sagt der Eigentümer, gib ihm noch ein Jahr. Wir umgraben ihn nochmal, wir kümmern uns nochmal drum. Da wollen wir doch nicht schauen, ob es nochmal Frucht bringt. Also auch da merken wir diese Bilder, ganz viel gehört. Das ist ja nur so nicht nach dem Motto, keine Chance mehr, es ist alles vorbei. Es ist nur die Eindeutigkeit, im Tempel ist kein Heil für die Zukunft. Das ist schon sehr eindeutig. Also es gibt ja auch manche Christen, die meinen, das wäre noch zukünftiges Heil in irgendeinem Tempel. Also ich sehe das nicht so. Ja, da ist meine Schau der Dinge ein bisschen anders wie die von manchen. Warum? Weil der Tempel keine Bedeutung mehr hat.
Allein Christus ist das Heil.
Eine neue Chance. Und dieser Baum, der nochmal umgraben wird, noch einmal, und dann wollen wir schauen, ob er Frucht bringt, da merken wir auch, da ist eine ganz große Einladung da, auch der Gnade. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Textes. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit reinnehmen, in dieses Bild so ein Stück mitnehmen, was heißt dieser Text. Die Herausforderung zu glauben, das ist ja genau die Antwort, die Jesus gibt in der Situation. Es gibt nur eine Antwort. Hab Glauben an Gott, das ist die Antwort. Und das war ja so der Mangelpunkt. Die hatten Glauben an sich, an das, was sie leisten konnten, an das, was sie darbieten konnten, aber nicht Glauben an Gott. Und am nächsten Morgen kommt also Jesus, wir haben es gelesen, mit seinen Jüngern wieder an dieselbe Stelle vorbei. Und Petrus erschrickt förmlich. Rabbi, schau dir das an. Für Petrus ist das unfassbar. Wie ist das möglich? Und die Antwort von Jesus ist ganz kurz und prägnant. Habt Glauben an Gott. Diese Aussage können wir in zwei Richtungen verstehen. An Gott glauben macht euer Leben fruchtbar. Lieber Petrus, also habt Glauben, dann entsteht Frucht. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, glaub doch an das, was ich sage. Wenn ich etwas sage, dann geschieht's. Hab Glauben. Und was Jesus sagt, hat ja nicht nur einfach nur Gewicht, sondern es geschieht. Es sind Schöpfungsworte der Vollmacht. Und seine Nachfolger sollen glauben, Vertrauen haben, dass er es richtig macht. Glauben, großen Glauben. Oder mehr um den Glauben an den großen, allmächtigen Gott. Zweiteres, meine ich, ist wichtiger. Matthäus benutzt in diesem Text und redet vom Senfkorn-Glauben. Wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn und sprechet, so wird es geschehen. Da merken wir, es geht jetzt nicht, dass wir uns aufpumpen und so richtig denken, jetzt habe ich aber Glauben. Wenn ich jetzt rede, dann wird es passieren. Senfkorn ist so klein. Ich habe eine ganze Tüte voll. Ich weiß nicht, wie viele da drin sind. So klein sind die Senfkörner. Aber auch in diesem kleinen und unbedeutenden, wenn es bei Jesus ist, wächst daraus Großes. Glaube, der Berge versetzt, das ist ja nun mal gewaltig. Den Berg ins Meer versetzen ist ja absolut etwas Unmögliches, oder? Hast du schon mal gesehen? Also ich habe schon gesehen, es war jetzt ja wieder, ne, dass da mal so ein Berg abstürzt ins Meer hinein. Das passiert ja schon immer mal wieder, ne, dass da was abbricht. Aber ein Berg versetzt, das kann ja nicht passieren. Und auf der einen Seite ist genau das, was Jesus herausfordert, das, was du mit deinem Kopf dir nicht vorstellen kannst, bei Gott ist es möglich. Auch war es eine bekannte Redewendung im Judentum. Eben in der Hinsicht, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann können die aus dem Weg geräumt werden. Die Berge können versetzt werden. Ja, auch ein guter Lehrer konnte Berge versetzen, weil er plötzlich, weil ihnen die Augen aufgingen und sie haben plötzlich erkannt, was vorher wie so unbezwingbar, unbegreiflich vor ihnen stand. Es ist das Vertrauen, dass ich meinen Berg, wie immer der Berg aussieht, und wir haben ganz unterschiedliche Berge, manchmal zu bezwingen. Und Berge vor uns, wie immer die aussehen, was sagt Jesus? Es ist möglich. Bei Gott ist es nicht unmöglich, sondern möglich. Und deshalb, wo ist dein Berg? Und Jesus sagt, ich werde mit dem Problem fertig, wie immer dein Problem auch aussieht. Hab Vertrauen, zweifle nicht, glaub mir, da kann Unmögliches möglich werden. Und interessant ist ja schon, dass Jesus sehr viel Wert darauf legt, dass sie da im Glauben handeln und gleichzeitig sagt er ja dann in Vers 24 nochmal etwas Interessantes. Er sagt jetzt nicht, sprecht doch einfach nur im Glauben, dann wird's. Er sagt, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt.
Aha.
Manchmal denken wir, ja, wir müssen jetzt ja irgendwo hineinsprechen. Ich halte da nicht so arg viel davon. Weil der Text sagt was? Wenn ihr betet, und zu wem bete ich?
Zu Gott bete ich. Zu meinem Vater im Himmel bete ich. Wenn ihr betet und ihn bittet, dann glaubt.
Und deshalb ist es wichtig, diesen Text auch in dieser klaren Anweisung von Jesus zu verstehen. Dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird erfüllt werden, was immer es auch sei. Da können wir auch noch ganz viel jetzt drüber sagen. Wir wissen, an anderer Stelle sagt Jesus, was immer ihr in meinem Namen bittet, wenn ihr es glaubt, es wird werden. Also nicht nur sagen im Namen Jesu, aber manche auch meinen so, ich bete, und am Ende sage ich im Namen Jesus und dann habe ich wieder die Formel erfüllt und dann wird's. Es ist nicht so nach der richtigen Formel, sondern nach deinem Willen entsprechend, Herr. In allem bittet und betet, das heißt am Ende bin ich nicht Befehlsgeber, sondern Bittsteller. Ich bitte, ich bete und bitte. So sagt es dieser Text. Und diesem Beten und Bitten darf ich wissen, dass der Vater im Himmel weiß, was gut für mich ist und dass er das Unmögliche möglich macht. Diesen Berg, der so groß ist, wie immer dieser Berg aussieht, dass er diesen Berg versetzen kann. Jede Erhörung unseres Gebets ist ein Geschenk Gottes. Am Ende ist es nicht deine Arbeit. Das ist, was Jesus uns lehrt. Betet und bittet. Da merke ich, Gott ist der Handelnde, nicht ich bin es. Hab Glauben an Gott, das ist seine elementare Aussage. Darauf fokussiert er sich. Er ist der Geber, wir sind Empfänger. Nur der Glaubende empfängt. Warum? Weil er erwartet. Und da merken wir, das ist herausfordernd. Wir dürfen erwarten. Und Gott erfüllt, das wissen wir, alle seine Verheißungen, nicht immer alle unsere Wünsche. Interessant, und da will ich jetzt zum Schluss hinkommen, ist ja schon nochmal dieser Punkt, Jesus, und warum geht es jetzt plötzlich um Vergebung? Passt denn das da einfach so da rein? Aber wenn all das andere irgendwie zusammenpasst, muss doch das auch da reinpassen. War jetzt nicht ein Gedankensprung, sondern auch dem Motto, jetzt sind wir ganz woanders. Nee, irgendwie muss doch das da reingehören. Warum geht es um Vergebung? Vergebung und Liebe als eine Frucht des Geistes. Ja, Unversöhnlichkeit kann auch Berge wachsen lassen. Große Berge, Hindernisse, damit Frucht nicht wachsen kann, auch da gibt es Berge. Und das Geniale ist ja, dass Gott vergibt, wie groß auch immer dein Berg aussieht. Auch das gilt. Gott vergibt, wie immer der Berg auch aussieht. Micha 7, Vers 19, da haben wir auch was von diesem Schuldenberg, den wir ja nur noch in der Politik kennen, den Schuldenberg. Aber von diesem Schuldenberg, er wird sich wieder unser Erbarmen, unsere Schuld unter seine Füße treten, unsere Sünden in die tiefsten des Meeres werfen. Da haben wir auch was von diesem Berg, der im Meer versenkt wird. Da merken wir plötzlich, ja, Berge, das kann auch Schuld sein in meinem Leben, die Gott versetzt, weil Gott sie vergibt, die Schuld. Und deshalb, wenn ihr steht und betet, so vergebt. Warum? Weil nur Gott vergibt, wenn wir diese, nicht nach dem Motto, es ist Bedingung, aber im Grunde gehört es untrennbar zusammen. Ich kann doch nicht sagen, Gott vergib und meinem Nächsten haue ich dann mal kräftig drauf und sage ihm, guck mal, erinner dich doch. Das sagt die Bibel ganz deutlich, das funktioniert nicht, das gehört nicht zusammen, das ist ein Widerspruch. Ja, und da merken wir, es gehört alles zusammen und die Kraft des Glaubens ist halt nicht nur die richtige Formulierung, sondern ein Leben, das mit Gott unterwegs ist, das
gerne seinen Willen tut, das nicht äußerlich groß beeindrucken will mit irgendetwas, weil das kann so schnell vergehen, sondern da, wo innere Früchte wachsen aus diesem Glauben, aus dieser Beziehung. Und da heraus dieses Glaubt an Gott zu dieser Einladung wird, ja, vertrau mir. Und da versetzen sich Berge, große Dinge, die in unserem Leben unüberwindbar erscheinen. Aber auch Schuld und Last unseres Lebens wird versenkt ins tiefste Meer. Das ist dieser Gott. Und bei diesem Gott bin ich doch sicher. Ich bin ganz sicher bei dir. Und das wollen wir miteinander so am Ende dieses Morgens singen. Gott, bei dir bin ich sicher. Weil der Text, der könnte ja eigentlich auch was anderes auslösen, oder? Also, der Text, du Feigenbaum, Jesus spricht und er verdorrt, der kann ja auch in deinem Leben was auslösen. Du denkst, du liebe Zeit. Und ich hoffe, ich wünsche mir, dass wir verstanden haben, dass das nicht das Anliegen Jesu ist, sondern dass er eigentlich mit einem Volk ringt, dass sie ihm vertrauen, dass sie Glauben an ihn haben, weil ohne ihn wirklich alles verdorrt, keine Hoffnung hat. Der großartige Tempel hat keine Zukunft, aber bei ihm ist die Zukunft, bei ihm ist die Hoffnung, bei ihm ist das Leben. Und er versenkt Berge, auch heute Morgen deinen Berg, wie immer dieser Berg auch aussieht. Ja, wie sieht er aus in deinem Leben, der Berg? Ganz unterschiedlich wahrscheinlich. Aber nimm wahr mit diesem Gott. Hab Glauben an Gott. Nicht die richtige Formel, aber vertrau mir. Das ist das Ringen Jesu heute Morgen auch um dich. Vertrau du mir, wie dein Berg auch aussieht. Bete und bitte und glaube, dass du empfängst. Vergebung, wo du Vergebung brauchst, du empfängst gerade jetzt Vergebung, wenn du bittest. Lass los, wo andere Menschen, wo du sie irgendwo festhältst, lass los. Lass deinen Berg los, der dich so behindert, der so unüberwindbar vor dir erscheint. Meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Er ist es, der diesen Berg beseitigt. Das glauben wir heute Morgen. Herr, danke, dass du uns kennst, dass du weißt, Herr, was uns bewegt, gerade jetzt, was jeden Einzelnen in seinem Herzen berührt. Ich will dich einfach bitten, dass du mit deiner Gnade kommst, dass du uns ganz deutlich vor Augen führst, auch in diesem Text, du bist nicht der Verurteilende, sondern du bist der Gott, der einfach wirbt, dir zu vertrauen, nicht auf andere sein Vertrauen zu setzen. Und in dir ist Leben, in dir ist Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm, das sagst du, der bringt viel Frucht. Und das gilt uns als Zusage heute Morgen, viel Frucht. Und wo da Berge da sind, Hindernisse da sind, die ein Stück diese Frucht auch mindern wollen, da dürfen wir dir glauben und im Gebet und im Bitten kommen, in dem Wissen, dass dieser Berg weichen muss, ob es Schuld ist oder ob es andere Dinge sind. Du bist barmherzig und gnädig. Danke, Herr, bei dir sind wir ganz sicher bei Jesus. Amen.